Das Jahr 1492. Es ist nicht nur Geschichte, es ist ein Brennglas auch auf das Jetzt. Denn das Jahr 1492 markiert nicht nur einen der symbolträchtigsten Wendepunkte der europäischen Geschichte, sondern steht sinnbildlich für das Aufbrechen weltweiter Ordnungen und die Neubegründung geopolitischer Machtverhältnisse. Was damals begann, bestimmt unsere Welt bis heute, so zum Beispiel in den Staatsgrenzen, in unseren diversen Ländersprachen, in unseren Konflikten miteinander und untereinander, aber auch in unseren Chancen auf eine gerechtere, vernetzte und vielfältige Zukunft. Im folgenden Gespräch gehe ich mit Frieda Löhrer zum Jahr 1492 in den tieferen Austausch. Frieda Löhrer konzentriert sich nach vielen spannenden Jahren als Unternehmer und Manager nun auf sein und auch ein Lebensprojekt, nämlich seine Leidenschaft für kulturelle, religiöse, spirituelle und naturwissenschaftliche Themen. Als Autor und Vortragender teilt er seine persönlichen Erfahrungen, Gedanken und Erkenntnisse, zum Beispiel aus seinen Pilgerreisen, mit seinen Zuhörenden. Spannend und wissend, denn er liebt es in jeder Form, durch die Welt zu ziehen, Abenteuer zu sammeln und seine Eindrücke zu teilen. Darüber hinaus streut er Impulse, weckt Neugierde und baut Wissensbrücken zwischen Religionen, Geschichten und Menschheiten. Klingt das interessant für Sie? Sind Sie neugierig geworden? Ja? Na dann, lauschen Sie gern dem folgenden Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, lieber Frieda.
Guten Morgen, Claudia.
Frieda, du bist jetzt schon zum vierten Mal bei Soziologische Perspektiven. Ich finde es wunderbar, wie du dir Zeit nimmst für meine Neugierde, für meinen Wissensdurst, den ich habe. Und ich finde es auch klasse, dass du dein Wissen so teilst mit den Zuhörenden und mit mir. Vielen lieben Dank dafür.
Liebend gern.
Und heute sprechen wir über das Jahr 1492. Ich bin ehrlich gesagt, natürlich weiß ich, das ist das Kolumbusjahr. Christopher Columbus hat Amerika entdeckt, so heißt es zumindest. Das war mir schon bewusst, aber ansonsten habe ich vieles nicht gewusst, was ich jetzt erst durch die Vorbereitung auf unser Gespräch gelernt habe. Und deswegen bin ich sehr gespannt, auch auf deine Antworten jetzt, die ich dir gleich entlocken werde. Und so du keine erste Frage an mich hättest, würde ich einfach gleich in medias res gehen.
Geh los.
Frieda, das Jahr 1492, sagst du immer, dieses Jahr ist ein Knotenpunkt in der Weltgeschichte. Warum ist dieses Jahr ein Knotenpunkt?
Also der Knotenpunkt hängt mit meiner eigenen letzten Wanderung zusammen. Ich bin an einen Ort gekommen, der heißt Lebrija. Der liegt im Südwesten von Sevilla. Und dieser Ort Lebrija war wie der Schlussstein, eine kleine Stadt. Und dort hat etwas angefangen. Nämlich ein Herr Lebrija hat die alte römische, lateinische Fassung des Ortes Lebrija als seinen Namen genommen. Und damit ist ein Eckpunkt erreicht. Angefangen habe ich meine Tour in Santiago. Und dort hat im Jahr 813 dieser heutige Jakobuskult angefangen. Und bis 1492 hatte diese Stadt eine kleine jüdische Gemeinde, an die heute nichts mehr erinnert. Außer einer kleinen Gasse, die heißt Callejón de Jerusalén. Und dort habe ich meine Wanderung, meine dritte nach Jerusalem gestartet. Also nicht um zu diesem christlichen Ort zu gehen, sondern aus diesem jüdischen Urort in Santiago loszulaufen.
Also vom Westen Richtung Jerusalem, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau. Ja? Mhm. Genau. Und thematisch widme ich mich auf diesem dritten Weg dem Islam, auch im Vergleich zum Christentum und Judentum. Und jetzt kommt das Spannende, der Jakobsweg ist im Prinzip die demonstrative Haltelinie der Reconquista gegen die einbrechenden Muslime. Es ist also nicht nur ein Pilgerweg, sondern es ist auch eine Machtdemonstration von Anfang gewesen. Deshalb merkt man, dass in Spanien über diese Reconquista in dem Jahr 1492 der Abschluss kam und nicht nur das passierte. Deshalb nochmal, warum Lebrija? Da lag nämlich die Überraschung. Also ein Philologe aus diesem Ort, der mit dem Namen Antonio Lebrija, der eigentlich Antonio Martínez de Cala Jarana heißt und der sich diesen Namen Lebrija gegeben hat, weil er so stolz war. Er war ein Philologe, der nicht nur Spanisch sprach, sondern, was viel wichtiger ist, er hat die erste spanische Grammatik, besser gesagt kastilische Grammatik rausging. Das war die erste schriftlich formulierte Grammatik einer neuen Sprache. Es gab sonst Grammatik nur für alte Sprachen, also für Hebräisch, für Latein und für Altgriech. Aber Lebrija hat die erste Sprachgrammatik gemacht. Und um Sprache dreht sich eigentlich ein ganz wichtiges Element. Er war so gut gebildet, dass er vom Erzbischof, der ihn gefördert hat, dazu aufgefordert wurde mit anderen, die sogenannte komplutensische Polyglotte zu erstellen. Das ist eine erste Bibel, die zwischen 1502 und 1517 entstanden ist, in dem die Sprachen Aramäisch, Hebräisch, Latein, Altgriechisch und das Kastilische gegenübergestellt waren, sodass man vergleichend das lesen konnte. Und genau in dem Ort, wo das entstanden ist, einem Universitätsstaat mit dem Namen Alcalá de Henares, da ist dieser Lebrija dann auch gestorben. Diese Universität war eine der bedeutendsten in Europa und sie wurde im Jahre 1836 nach Madrid verlegt. Nebenbemerkung, im Oktober 47 wurde der Schriftsteller Miguel de Cervantes in diesem Ort geboren. Und seine Darstellung von diesem Ritter der traurigen Gestalt nimmt Bezug auf all das, was 1492 passiert. Von daher, es ist spannend, es gibt Netze, die sich sehr weit spannen. Denn mein Netz, was ich da beleuchte heute, beginnt eigentlich im 8. Jahrhundert und geht bis heute. Weil im 8. Jahrhundert sind die Berber eingedrungen nach Spanien, im Jahre 711, haben es im rasend schnellen Tempo erobert und wurden am 2. Januar 1492 final aus Spanien vertrieben, weil da die Kapitulation eines Ortes war. Und deshalb ist das ein Ereignis in 1492. Das zweite Ereignis ist, dass am 31. März 1492 das Alhambra-Dekret verfasst wurde, womit Juden das Land verlassen mussten. Dann hat am 18. August Lebrija seine Sprache grammatikalisch publiziert. Und viertens, Kolumbus hat dann, ja, was hat er? Amerika erobert, nicht entdeckt. Also von daher, es ist kein Einzelereignis. Und dieser Knoten aus diesen Ereignissen, der ist so festgezurrt, dass er eine große Wendemarke darstellt, weil es ist politisch, religiös, sprachlich und geografisch ein Knoten.
Wenn wir da jetzt mal tiefer einsteigen gleich in diesen Knoten. Ich glaube, du hast es gerade selber ja auch angesprochen, dass da viele Mythen entstanden sind. Also man sagt, Christopher Columbus hat Amerika entdeckt. Aber in Wirklichkeit hat er es nicht entdeckt, sondern erobert, wie du es gerade auch gesagt hast. Genau. Was denkst du denn, welche historischen Mythen prägen denn sonst noch dieses Bild 1492?
Also Teil von dem Ganzen ist, was auch so aus dem 19. Jahrhundert entstanden ist, rückblickend, romantisierend. Es ist diese religiöse Homogenisierung, die Spanien gemacht hat. Es war wirklich die Frage des reinen Blutes. Etwas, was im 20. Jahrhundert irgendwo in Mitteleuropa wieder in verheerender Form aufgetaucht ist. Das ist also eine Thematik. Eine zweite Thematik, es ist eine staatliche Zentralisierung entstanden. Also es wurde ganz anders konzeptionell gearbeitet. Das auch in Spanien vorhandene Geflecht von vielen einzelnen kleinen Königreichen wurde geformt in eine Form. Und die sprachliche Vereinheitlichung ist auch ein Element, was starke Wirkung hatte. Und daraus kam dann eine große ökonomische und geografische Expansion. Und das hat im Prinzip eine Blaupause kreiert für moderne Machtpolitik heutiger Zeit. Identität wird nicht mehr ausgehandelt, sondern sie wird verordnet.
Schauen wir denn auf diese Zeit irgendwie ein bisschen zu blauäugig?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind nämlich immer noch nicht befreit von dem Mythos Also wenn jetzt gesagt wird, Kolumbus entdeckt die Welt, wie oft sagt jemand, hat's erobert? Oder wie oft sagt jemand, wiederentdeckt? Oder wie oft sagt jemand, dieser Entdeckermythos, der ist so tief drin, der steckt, glaube ich, fast sogar in der DNA der Europäer, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und deshalb schauen wir schon blauäugig drauf. Wir schauen auch blauäugig drauf, weil gefühlt viel mit dieser Eroberung zu uns gekommen ist. Ob es jetzt die Schätze sind in Südamerika, ob es die Kulturgüter sind. Und gleichzeitig, darf man auch nicht unterschätzen, durch diese Sprache, die Nebrija genormt hat, spricht der südamerikanische Raum, mit Ausnahme von Brasilien, Spanisch. Und damit ist im Prinzip das wie eine Art, nicht Kolonie, aber erweiterter Sprachraum für Europa. Und Europa kann genauso stolz auf Amerika schauen, weil der Sprachraum Englisch ist. Und die Sprache Spanisch ist in den USA inzwischen genauso viel gesprochen wie das Englische. Also von daher, die Langzeitwirkung gibt uns so ein gutes Gefühl, das ist da alles in Ordnung. Also wir schauen da schon sehr blauäugig drauf.
Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist doch der Columbus Day in Amerika abgeschafft, oder?
Genau das. Das ist die Metamorphose, die wir gerade durchmachen, weil es so langsam ein Überarbeiten dieses historischen Mythos gibt. Also es gibt nämlich drei Mythen. Der eine Mythos ist Geburt der Moderne, war 1492, weil es war der Beginn von Fortschritt, von Wissenschaft, von Aufklärung. So ist der Mythos. Und Kolumbus ist der Held, der Entdecker, der Visionär. Und diese Erzählung stammt nicht aus dem 15. Jahrhundert. Das ist eben etwas, was im 19. kreiert wurde. Der zweite Mythos ist die Entdeckung statt Eroberung. Dieser Begriff Entdeckung, der verschleiert, dass dort schon hochentwickelte Kulturen waren. Also wenn man zum Beispiel in Peru, in Cusco, an Mauern entlang geht, die vor der Zeit entstanden sind, mit einer Genauigkeit, da passt nichts mehr dazwischen, dann wird das verkannt. Die Gewalt und die Versklavung und die kulturelle Zerstörung, die werden marginalisiert. Und der Mythos der religiösen Einheit, die Vertreibung von Juden und Muslimen, wird lange als notwendiger Schritt zur Staatsbildung verdeutlicht. Und die Homogenität wird als Stabilität umgedeutet. Von daher, da ist ein Bild entstanden, das lange gepflegt wurde. Und zwar eben als Nationalromantik, als koloniale Selbstlegitimation, als Zivilisierungsmission. Und es wurde sogar noch 1892 die 400-Jahr-Feier von Kolumbus triumphal ohne Opferperspektive gefeiert. In autoritären Systemen wird immer noch Betonung von Einheit, Reinheit und Mission gebracht. Und in Diktaturen gilt 1492 als Beweis für eine starke Ordnung. Da wandelt sich was und da tun wir uns schwer mit, weil es wird dann entweder sofort überzeichnet, es wird das andere dann auch ausgeblendet. Und das ist unser großer Konflikt, den wir grundsätzlich haben. Wir sind wie so ein Pendel von dem einen Extrem in das andere und schaffen es nicht, ein ausgewogenes Bild zu schaffen. Die indigenen Völker haben massiv gelitten, weil es haben im Prinzip, wenn man es genau nimmt, drei große Gruppen unter den Ereignissen von 1492 gelitten. Es waren die Muslime, weil sie wurden 1492 als ursprünglich mal erfolgreiche Eroberer mit der Kapitulation aus dem Land eigentlich freigesetzt. Interessanterweise mit dem Zugeständnis, man wird nichts anrühren und es ist alles in Ordnung, sie können bleiben. 10 Jahre später wurden sie aufgefordert, das Land zu verlassen. Die Juden wurden aufgefordert, 1492 zu konvertieren oder das Land zu verlassen, sodass also Muslime auf das ganze Bild des Verlieren von El Andalus sehr kritisch schauen. Juden als sephardische Juden, die verstreut wurden, sehr kritisch schauen. Und die indigenen Völker, die im Prinzip ihre eigene Identität nicht mehr leben konnten und gezwungen waren, ihre Sprache aufzugeben für eine neue Sprache. Und diese Veränderungen, diese Übergriffigkeiten, diese Vergewaltigungen, die werden von der anderen Seite, ich sag mal, der eher alten Denke ausgeblendet. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, es ist das eine und das andere. Also die Emotionalität, die damit schwingt, die muss ausgelebt werden können, aber nicht in einer neuen Gewaltform, dass man eben sagt, das muss jetzt sein, sondern es geht um den Ausgleich, den wir da finden müssen.
Weil du jetzt schon diese Weltreligion angesprochen hast, Frieda, wie weit hängt denn das Jahr 1492 mit der Reformation zusammen?
Das ist ein sehr spannender Punkt. Weil hier treffen wir eigentlich auf zwei sehr ähnliche Fragestellungen, aber in einer unterschiedlichen Form. Also Antonio Nebrija hat sinngemäß gesagt, Sprache ist die Begleiterin des Imperiums. Das war revolutionär und damit wird Sprache zum Herrschaftsinstrument. Und wer nicht spricht, wie das Zentrum, gehört nicht dazu. Jetzt kommen die parallelen Linien. Was Nebrija mit dem Kastilisch gemacht hat, das hat Jan Hus ungefähr schon fast 100 Jahre vorher mit dem Tschechisch gemacht und im Jahre 1517 und Folgejahre Martin Luther mit dem Deutsch. Weil die Übersetzung wurde geschaffen in die heimische Sprache, um eben nicht von einer fremden Sprache wie Latein abhängig zu sein, die im Prinzip ja nur eine gebildete Schicht spricht. Das heißt, man repliziert etwas, man wiederholt Sprüche, Sätze und weiß gar nicht, was sie eigentlich bedeuten. Dabei entsteht aber ein Machteinfluss, der unglaublich ist und der auch bis heute von den wenigsten wirklich verstanden wird, dass nämlich Übersetzung nie neutral ist. Tradurre e tradire ist ein altes italienisches kurzes Sprichwort. Man hört schon, tradurre und tradire klingt so ähnlich. Das ist verirrend oder verwirrend, aber es bedeutet, übersetzen heißt immer auch deuten, zuspitzen, verschieben. Also es ist immer eine Interpretationshoheit. Von daher ist es schon wichtig, drauf zu schauen. Dieser Punkt von was ist in Spanien passiert und in Deutschland passiert, hat etwas mit Sprache zu tun. Das ist aber nicht das Einzige. Hm. So wie in Spanien die Homogenisierung erfolgte, ist eigentlich in Mitteldeutschland, Mitteleuropa die Zersplitterung entstanden. Also es hat im Prinzip immer genau das komplementäre Gegenteil gegeben. Und damit ist also nicht unwichtig, darauf hinzuschauen, dass deshalb am Ende beide Formen in Gewalt geendet sind. Beide Formen waren nicht erfolgreich, weil sie nämlich immer extrem sind. Durch das Ausgrenzen, durch das Reduzieren, durch das Homogenisieren entsteht genauso ein Extremen, das dann irgendwann an Verlust leidet, wie die unkontrollierte und nicht mehr beherrschbare Vielfalt, in der es dann keine Gemeinsamkeiten mehr gibt. Also dieses entwickelt sich dann praktisch zu einer klaren Sprengkraft.
Wenn ich das so höre, Friede, dann hört sich das für mich an, dass damals schon so eine Zersplitterung Europas stattgefunden hat, des Europas, was es damals eben so gab. Und da formt sich dann bei mir die Frage, wie hat sich das auf Handelsrouten oder auf Märkte oder auch so auf politische Allianzen ausgewirkt? Was war da die Folge dazu? Weil du ja auch gesprochen hast, die Sprache war ja auch etwas, die sich weiterentwickelt hat. Es wurde mehr dem Bürger zugewandt gesprochen. Das heißt, es muss sich doch ausgewirkt haben.
Das ist sehr, sehr spannend, weil da sind viele Faktoren. Und ich fange mit einem Namen an, den wir alle kennen. Das ist Jakob Fugger. Dieser Mann kehrte im Jahre 1487, etwa 28 Jahre alt, aus Venedig zurück. Und der hat im Prinzip ein Imperium gegründet. Und zwischen 1487 und dem Jahre 1500, also genau um 1492 herum, beherrschten die Fugger schon den kompletten europäischen Markt um Kupfer- und Silbergeschäft. Und nicht nur das. Sie hatten Handelsbeziehungen, die sich entwickelten aus einer Konstellation, nämlich das Habsburgerreich. Der Maximilian wollte unbedingt etwas entwickeln, brauchte dazu immer Gelder. Und um Gelder zu haben, brauchte er Finanziers. Und Fugger war sein Finanzier. Und Fugger war ein cleverer Finanzier. Hat er immer im Prinzip gesagt, ja, ich gebe dir Geld, aber ich brauche ja eine Sicherheit. Und damit sind wir bei diesen Märkten von Rohstoffen. Wenn man mal drauf schaut, das ist das Thema, was wir heute haben. Wenn Trump also der Ukraine sagt, oh, wir finanzieren ein bisschen was Krieg, aber wir kriegen Rohstoffe. Es hat sich nichts geändert. Deshalb der weitwirkende Schall von 1492, der wirkt bis heute. Und diese Märkte, die haben dann die Fugger durch auch diese Nähe zum Habsburger und die ja dann durch Heiratsallianzen mit diesem spanischen Gebilde von 1492 verknüpft wurden, ausweiten können über Spanien nach Amerika. Die Fugger haben die ganze Kolonialisierung von Amerika im Prinzip begleiten können und haben dazu als Umschlagpunkt Antwerpen entwickelt. Und Antwerpen haben sie eine bedeutende Außenstelle entwickelt, die ein Drehpunkt war zwischen Portugal, Spanien und England über den Atlantik. Von daher die Handelswege, die ganzen Entwicklungen, diese ganzen Märkte, die haben sich nicht nur aus diesem spanischen Gebilde entwickelt, aus dem Knoten 1492, sondern mit Sprossen, die sich ergeben haben durch neue Heiratsallianzen und clevere Geschäfte mache. Man kann sagen, Jakob Fugger war der Elon Musk des 15., 16. Jahrhunderts.
Mhm. Und für mich hört sich das auch an, dass damit eigentlich die Globalisierung begonnen hat in diesem Jahr, also in 1492. Wenn wir das auf die heutige Gesellschaft mal so ein bisschen projizieren, diese kolonialen Erbe, wie man häufig ja auch sagt, wie gehen wir heute in der Gesellschaft damit um, also mit diesen Ursprüngen? Was denkst du, was wirkt da noch?
Also, wenn wir jetzt auf das koloniale Erbe in Summe schauen, dann wirkt bis heute politisch, wirtschaftlich, kulturell und mental vieles nach. Der Umgang damit ist sehr ungleich. Lange Zeit herrschte noch, wie gesagt, eine Erzählung vor, die Kolonialismus als Modernisierung oder Zivilisierungsprojekt darstellte. Gewalt, Ausbeutung und Entmenschlichung wurden dabei ausgeblendet oder relativiert. War halt Teil des Deals, musste man hinnehmen. Jetzt seit dem späten 20. Jahrhundert verschiebt sich der Blick. Historikerinnen und Historiker öffnen Archive neu, Nachfahren der Kolonisierten fordern ein Gehör. Museen, Universitäten und Städte stellen Fragen nach Herkunft von Kulturgütern, nach Straßennamen, Denkmälern und auch Erinnerungen. So wie du schon gesagt hast, ist der Columbus Day noch zeitgemäß. Geht das noch? Auffällig ist, die Debatte ist oft emotional, weil sie Identität berührt. Kolonialgeschichte ist nicht vorbei. Sie lebt fort in globalen Ungereimtheiten, in Migrationsbewegungen auch und in wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Dabei zeigen sich drei typische Reaktionsmuster. Also erstens Abwehr. Das ist so ein klassischer Satz, den wir sehr oft hören, nicht nur in dem Zusammenhang, ach, das ist so lange her, das hat uns mit uns nichts mehr zu tun. Dann gibt es als zweites die moralische Überforderung, Schuldgefühle ohne Handlungsalternativen. Und dann gibt es drittens diese langsame Verantwortung. Das ist nämlich Lernen, Zuhören, Korrigieren, ohne zu moralisieren. Und das fällt uns schwer, weil vieles haben wir zum Beispiel in der Schule mal gelernt. Das ist bei mir über 50 Jahre her. Und das Wissen ist ja drin. Und dieses Wissen, wie so eine Prägung kriegt man nicht einfach raus, um die rauszukriegen, muss man viel dran arbeiten, sodass also da auch lange nachwirkende Folgeerscheinungen sind. Die eigentliche Herausforderung ist nicht Schuld, sondern Verantwortung. Wie erzählen wir Geschichte so, dass sie komplex, ehrlich und lernfähig bleibt? Deshalb in einem Satz zusammengefasst, das koloniale Erbe ist kein abgeschlossenes Kapitel. Es ist eine Art Resonanzraum, in dem sich entscheidet, wie auf unsere Gesellschaft im Umgang mit Macht und Erinnerung eingestellt ist.
Resonanzraum ist ein schönes Wort, weil man resoniert mit etwas, es schwingt und man muss sich auf etwas auch einlassen. Du hast jetzt gerade auch Migrationsbewegungen und Migrationsmuster angesprochen. Ganz am Anfang hast du von der Vertreibung gewisser religiöser Minderheiten auch gesprochen im Jahr 1492. Siehst du Parallelen zwischen der Vertreibung religiöser Minderheiten 1492 und der aktuellen Form der Ausgrenzung, die wir in Europa erleben?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil das ist ja das Kernthema. Wenn ich auf 1492 schaue als Knoten, als einen Wendepunkt, dann kann man ja sagen, gut, dann belasse ich es dabei. Und das war damals. Aber dieser Knoten hat sehr, sehr ausgeprägte Parallelen. Ein Thema ist Loyalitätsverdacht. Der fängt schon an, interessanterweise, in einer Geschichte im der Bibel, als der Pharao den Juden nicht traute. Das war ungefähr 270 bis 400 Jahre, nachdem Josef doch der Vizekönig war und es wurden die Pyramiden gebaut. Und der Pharao hat gesagt, oh, wenn wir jetzt mal vielleicht wir Feinde haben, die uns angreifen, wer weiß, ob die Juden dann treu auf unserer Seite stehen oder sich nicht doch mit dem Gegner in irgendeiner Allianz verbinden. Diese Unterstellung, dieser Loyalitätsverdacht, ist etwas, das haben wir durchgehend in Europa. Diese Unterstellung, ich kann dem nicht wirklich trauen. Der wird nicht wirklich für meine Sache einstehen. Der wird nicht zu mir und mit mir stehen. Damit ist verknüpft letztlich auch so etwas wie ein Ausgrenzen, nämlich du gehörst nicht ganz dazu. Du kommst aus einem anderen Kulturkreis. Du bist nicht der oder diejenige, die genau so handelt. Du bist eigentlich draußen. Und dieses du gehörst nicht ganz dazu ist eine Parallele. Das daraus resultierend Anpassungszwang. wenn du schon hier lebst, dann hast du dich gefälligst so zu verhalten, wie wir hier leben. Ich würde jetzt mal sagen, da du hier einen schwäbischen Hintergrund hast, die Kehrwoch gefälligst, du machst jetzt hier auch sauber. Oder wenn du schon die Wäsche aufhängst, häng sie sortiert auf, damit sie gleich fertig in den Schrank gehen kann und nicht so kreuz und quer durcheinander. Also diesen Anpassungszwang, den es immer kulturell für Regionen gibt, der ist auch da zu sehen. Und das trifft dann auf Verlust von Sprache, Heimat und Würde. Also dieses Loyalitätsverdacht, du gehörst nicht ganz dazu, Anpassungszwang, Verlust von Sprache, Heimat, Würde. Von daher, Geschichte wiederholt sich nicht, ja, aber sie reimt sich.
Du hast jetzt viele Worte angesprochen, die bei mir etwas getriggert haben. Also bei Würde ist bei mir gleich Martin Buber angesprungen, der ja sagt, dass man eben mit den Menschen würdig umgehen sollte. Vom Wir zum Du, vom Du zum Ich, dass man da eben auch mit dem Anderssein ganz anders umgehen sollte. Und du hast vorher auch schon angesprochen, diesen Punkt Verantwortung und Schuld, was auch mit Würde, finde ich, sehr viel zu tun hat, dass wir nicht immer sagen, du bist der Schuldige, sondern dass wir selber vielleicht erstmal schauen, wo liegt meine Verantwortung. Und dieser Loyalitätsverdacht, ein schwieriges Wort, und Vertrauen, was du angesprochen hast, das führt mich zu der Frage, du hast jetzt gerade Europa besprochen, also wie in Europa vieles gesehen wird. Wie sehen denn außereuropäische Gesellschaften diese Geschichte von 1492?
Also in Lateinamerika, um es ganz konkret zu nehmen, weil das ja im Prinzip die erste große Stoßrichtung war, ist das ein Beginn von einem Trauma, nämlich dem Trauma von Kolonialherrschaft. Das ist eine tiefsitzende Wunde. Wo ist die Anerkennung der Würde der Menschen, die dort gelebt haben? Sind die Menschen zweiter Klasse gewesen? Sind die eh mal je aus diesem Gefühl herausgekommen? Wie ist das, wenn wir heute Besuche machen in diesen Ländern? Also ich sage jetzt mal böse, ich unterstelle nicht, dass jeder da so eine Art Besuch im Zoo macht, aber es ist schon ein Besuchen von einem mal irgendwann doch eroberten Gebiet. Und das ist eben diese unwürdige Form, damit umzugehen. Und das ist das, was auch als Trauma bis heute wirkt. Dieser Umgang miteinander, und der wird auch in Lateinamerika viel, viel deutlicher heute ausgesprochen, als er vor noch 50 Jahren der Fall war. In der islamischen Welt, ich habe es erwähnt, der Verlust von Al-Andalus. Andalusien war ein blühendes Land. Warum konnte Andalusien so blühend sein? Weil Andalusien unter den Mauren eine hervorragende Wasserwirtschaft entwickelt hat. Die Spuren davon sind heute noch intakt. Also nicht nur Spuren, sondern elementare Bewässerungselemente, die heute noch funktionieren und die heute eigentlich Andalusien, obwohl es so unter der Hitze oft leidet, noch immer mit genügend Wasser versorgen. Die, die das aber dort aufgebaut haben, die vermissen das. Jetzt kann man sagen, ja, also man kann jetzt nicht ewig vermissen. Was machen dann, sagen wir mal, auch Menschen, die in Deutschland leben und die mal aus Ostpreußen und so weiter sich entfernen mussten? Ja, natürlich, es sind immer auch Dinge, wo man dann wieder in diesen Modus kommt, aber das ist doch so lange her, mal irgendwann muss man ja auch damit seinen Frieden finden. Es ist der Verlust in der islamischen Welt, der dort gelebt wird. Und für Juden ist die sephardische Erinnerung, die Diaspora, ein Trauma bis heute. Und um es mal auch ganz deutlich zu sagen, das, was im Alhambra-Edikt am 31. März 1492 begonnen hat, ist erst 1992 am 31. März aufgehoben worden. Also dieses Edikt, Juden haben entweder zu konvertieren oder das Land zu verlassen, und wenn sie beides nicht machen, gehen sie über die Klinge, ist erst vor nicht einmal 33 Jahren aufgehoben worden. Das heißt, dieses Trauma, was damit verbunden ist, ist schon sehr tief. Und jüdische Präsenz in Spanien ist im Dunkeln. Es gibt zwar viele Bestrebungen, zum Beispiel gibt es den Rezeferat, das ist sozusagen so eine Art jüdischer Jakobsweg, den ich gelaufen bin. Es läuft ziemlich parallel zu der Via della Plata, kann ich auch nur empfehlen. Aber es zeigt, da sind schwere Verletzungen. Und mit diesen Verletzungen müssen wir lernen, umzugehen. Das tun wir aber nicht. Weil es ist im Prinzip die eine und die andere Seite.
Ja, ist ja nicht nur ein Umgehen, sondern ein, finde ich, ein Lernen daraus, aus diesen Konflikten.
Genau.
Du hast jetzt gerade die Wasserversorgung angesprochen damals. In Alhambra, glaube ich. Nee, in Andalusien hast du es angesprochen. Ja, die Wasserversorgung genau. In Andalusien. Und ich sehe das auch ein bisschen Israel-Palästina. Auch dort ist nicht nur die Siedlungspolitik ein Problem gewesen, sondern oder immer noch, sondern auch die Wasserversorgung. Also, weil Wasser ja schon Leben auch bedeutet. Es ist ja im Irischen heißt es, glaube ich, Wasser ist, glaube ich, Lebenselixier, so wird es, glaube ich, genannt. Ja. Und ich denke, wir brauchen das ja nicht nur, um zu trinken, um zu waschen, sondern einfach auch, ja, um pflanzen zu können. Das heißt, wenn wir darauf jetzt mal gucken, was du gerade aus der Vergangenheit erzählt hast, was könnten wir denn aus dieser Geschichte dieses Jahres, also des Jahres 1492, was könnten wir denn für heutige Konflikte lernen?
Also ich würde das mal langsam auflisten. Ich glaube, ein Thema ist, was wir auch heute als Problem immer wieder hören, auch von bestimmten politischen Richtungen. Vielfalt ist kein Problem, sondern ist eine Ressource. Durch die Expulsion von Muslimen und Juden aus Spanien hat Spanien letztlich verloren. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen, das kann man auch nicht schönreden. Der Niedergang nach dem Herausschmeißen dieser beiden Religionsgruppen hat wissenschaftliche Kraft erheblich geschwächt. Und mit der wissenschaftlichen Kraft wird auch die wirtschaftliche Kraft geschwächt. Das ist nur übertüncht worden mit den riesigen Silber- und Goldschätzen, die importiert wurden. Aber die eigentliche Leistungsfähigkeit war gebrochen. Deshalb, Vielfalt ist kein Problem. Im Gegenteil, es ist eine Ressource. Und ich möchte das mit einem kleinen Bild aus der jüdischen Welt gerne mal vergleichen. Es gibt dort ein Fest, das heißt Sukkot, Laubhüttenfest. Und da gibt es einen Strauß, mit dem man wedelt im Gottesdienst. Und das sind vier Pflanzen. Und die stehen symbolisch für die vier Arten von Juden, die es gibt. Das ist der Gläubige und der praktiziert. Der Gläubige, der nicht praktiziert. Der Nichtgläubige, der aber praktiziert. Und der Nichtgläubige, der nicht praktiziert. Also eigentlich vier unterschiedliche Typen. Man könnte sagen, so wie heute bei uns in Deutschland, Weihnachten. Ja, da gibt es viele, die feiern Weihnachten und glauben nicht. Also das sind die Nichtgläubigen, aber die praktizieren. Dann gibt es Leute, die sind gläubig, aber die hauen ab, weil sie sagen, das tue ich mir nicht an. Und so kann man jedes auch heute darstellen. Aber erst wenn alle vier zusammen sind, dann ist der Strauß voll. Also es braucht die Vielfalt. Es geht nicht darum, nur einer ist richtig, sondern es ist die Vielfalt. Das ist die wichtigste Ressource. Homogenität ist nämlich fragil. Macht ohne Verantwortung zerstört. Und genau dies sind die beiden Dinge. Wenn wir eine homogene Gesellschaft hätten, die hat am Ende kein Überleben. Und wenn dann einer darüber so autoritär steht und das ohne Verantwortung hat, dann zerstört das am Ende. Das sind Prozesse, die wir beobachten können, weltweit gerade, wie also im Prinzip durch Macht ohne Verantwortung zerstört werden. Dann, glaube ich, haben wir verlernt, Erinnerung als politische Pflicht zu leben. Erinnerung ist bei uns immer etwas so wie, man geht ins Museum. Aber es ist nicht aktuell. Erinnerung muss gelebt werden. Erinnerung muss ins Jetzt projiziert werden. Erinnerung muss aktualisiert werden. Und das ist politische Pflicht. So nach dem Motto, was waren die Umstände? Was waren die Auslöser? Was waren die Komponenten? Und wo finde ich die heute? Und wie gehen wir heute damit um? Und damit ist Geschichte kein Schulfach. Und ich wiederhole das Wort, was dir so gut gefallen hat. Es ist ein Resonanzraum. Es ist ein Raum, in dem wir nochmal mitklingen lassen können, was bewegt uns da? Was bewegt mich da? Wo habe ich Verantwortung? Da kommt es nämlich, wenn Macht ohne Verantwortung zerstört, wo kommt denn die Verantwortung her? Ich habe immer Selbstverantwortung als Bürger, die ich einbringen muss, damit verhindert wird, dass Macht ohne Verantwortung zerstören kann. Also wir haben die verantwortende Pflicht, Erinnerung zu leben. Wir haben die verantwortende Pflicht, diesen Resonanzraum zu pflegen. Und wir haben die verantwortende Pflicht, die Vielfalt als Ressource lebendig zu halten.
Also beides hat mir jetzt unwahrscheinlich gut gefallen. Einmal dieses Macht ohne Verantwortung zerstört. Das sehe ich gerade momentan auf dieser Welt als sehr stark gegeben. Und auch, wir müssen unsere Erinnerung aktualisieren als politische Pflicht. Das ist was ich jetzt mal nachschwingen lassen möchte, weil ich da natürlich zu der Frage dann komme, wenn ich bedenke, dass wir uns erinnern müssen für etwas, damit wir aktuell etwas bewältigen können in der Gesellschaft, inwieweit bestimmt dann das Jahr 1492 noch immer die geopolitische Ordnung unserer Gegenwart?
Also 1492 ist ein gutes Beispiel, wie Geschichte von der Perspektive abhängt. Lange Zeit wurde dieses Jahr ja fast ausschließlich aus der Sicht der Sieger erzählt. Und das, glaube ich, ist nicht unwichtig. Die Sichtweisen. Also einer entscheidet, wie es zu sehen ist. Und ich bin ja eh kein Anhänger von Bildern, sondern eben vom Hören, sondern was sind andere Narrative, andere Geschichten? Und der Sieger war die Krone. Der Sieger war die Kirche. Der Sieger war der Entdecker. Für sie war 1492 ein Erfolg, ein Anfang, ein Triumph. Doch gleichzeitig war es für Juden der Beginn einer jahrhundertelangen Diaspora, bezogen auf Spanien, auch Portugal übrigens, für Muslime das Ende von Al-Andalus und für die indigenen Amerikas der Auftakt zu Gewalt, Zerstörung und Entwurzelung. Und alle diese Erfahrungen, die gehören zur gleichen Geschichte. Also die eine Geschichte, die nur die eine Seite so heroisch darstellt, die hat auch eine andere Geschichte. Wie so eine Art Münze mit zwei Seiten. Und nie widersprechen sich nicht. Sie ergänzen sich, die beiden Geschichten. Multiperspektivität bedeutet nicht Relativierung, sondern Vollständigkeit. Also dieses Ganzmachen. Du schützt davor, Geschichte zu moralischen Erzählungen zu verkürzen. Das ist nämlich das, was oft passiert, weil wir eben nur auf das eine gucken. Dann wird's moralisch und dann kommt der große Zeigefinger und der sagt, ihr habt aber. Und daraus können Forderungen entstehen, die dann aber nicht mehr im Ausgleich stehen. Egal ob triumphal oder anklagen. Wer nur eine Perspektive zulässt, benutzt Geschichte. Und das ist im Prinzip das Kernthema. Es wird benutzt. Und wer mehrere zulässt, der lernt aus ihr. Weil es sind Schichten, die Geschichte bilden. Gerade heute in Zeiten von Identitätsdebatten und Polarisierung ist das entscheidend, um Empathie zu entwickeln, um Machtmechanismen zu erkennen und um Verantwortung zu übernehmen, ohne neue Mythen zu schaffen. Mhm. Geschichte wird nicht wahrer, wenn man sie vereinfacht, sondern wenn man sie öffnet. Und da liegt ein Problem unserer Zeit. Wir wollen alles in 140 Zeichen, wir möchten alles in einem Satz, wir möchten es ohne viel Arbeit. Und KI wird es schon auf eine verkürzte Form mehr bringen. Das hilft uns nicht. Wird nicht wahrer, wenn man sie vereinfacht, sondern wenn man sie öffnet. Dazu muss man sich damit beschäftigen. Intensiv.
Die Psychologie spricht dann immer ganz gern von blinden Flecken, die wir Menschen haben. Friede, wenn du die Erinnerungskultur ansprichst, da kommt für mich auch immer so ein bisschen die Kunst mit ins Boot. Kunst und Kultur gehört für mich also zusammen. Und wie weit könnten denn die beiden alternative Narrative für 1492 vielleicht sichtbar machen oder erzählen, beleuchten?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und ich fange mit, sagen wir mal, einem traurigen Einstieg an, der nämlich zeigt, wie schwierig es ist. In der Folge der Kapitulation von Granada sind 1 Million Bücher verbrannt worden. Die Kultur der Region Andalus mit Juden, Christen und Muslimen war reich an wissenschaftlichen Arbeiten zu Medizin, Naturwissenschaften, Astronomie, aber auch eben zu vielen anderen Dingen. Alles war niedergeschrieben, mehrsprachig. Das ist unwiederbringbar zerstört worden vor über 500 Jahren. Dennoch, es ist nicht alles verloren. Also trotz der Tragödie kann man sagen, es gibt aber noch Archive. Und ich glaube, das ist der Punkt. Kultur kann Archive öffnen. Briefe, Gebete aus der Zeit, Lieder, Sprachen, Rituale, die bis heute fortleben. Und sie kann die Brüche fühlbar machen. Exil, Konversion, Verlust von Heimat. Und aus diesen Briefen, die es zum Beispiel gibt, und diesen Verlust von Heimat spiegeln, da kann man vieles nachfühlen. Und sie kann neue Formen von Erinnerung schaffen. Dialogisch, polyphon, vielstimmig mit jüdischen, muslimischen, christlichen und indigenen Stimmen. Nebeneinander. Wichtig. Nebeneinander. Nicht gegeneinander. Der, aber der. Nein. Um einfach auch ein ganzes Bild durch die unterschiedlichen Perspektiven zu geschaffen. Das kann Kultur beitragen.
Da kommt dann wieder dieser Resonanzraum auch ins Spiel, wie du es vorher angesprochen hast. Ich finde es auch sehr schön, wie du zum Lied gehst und zur Sprache, weil beides sind ja Schwingungen. Also Sprache selber ist ja auch eine Schwingung, was unser Ohr dann auch aufnimmt. Was mich dann zu der Frage führt, was denkst und fühlst du, inwiefern ist 1492 immer noch spürbar, politisch, kulturell oder auch wirtschaftlich? Was denkst du?
Also wenn ich jetzt auf 1492 schaue und nachspüre, dann ist das Grundmuster Ordnung durch Ausschluss. Größe durch Expansion. Es ist nicht nur Geschichte, sondern ein Echo in Grenzen, in Misstrauen gegenüber Minderheiten, in der Frage, wer wir sind. Gleichzeitig ist es ein Auftrag, Erinnerung nicht als Anklage, sondern als Wachheit. Und ich glaube, das ist das Thema. Sind wir wach? Mhm. Sind wir wirklich wach? Oder wie sehr sind wir im Replizieren, im Wiederholen, im Nachplappern? Also diese Wachheit ist, glaube ich, wichtig, sodass wir eben sehen, das sind genau die Themen. Ordnung durch Ausschluss. Wo taucht das bei uns auf? Und es ist erschreckend, wo das überall bei uns inzwischen auftaucht. Auch durch Verbote. Auch durch Reglementierung von Sprache. Die Macht der Sprache, so wie Nebrija sie für die Eroberung der neuen Gebiete kreiert hat, die gibt's auch heute. Deshalb, also, es ist ein Auftrag, nicht nur Erinnerung als Anklage, sondern als Wachheit zu nehmen und aus dieser Wachheit aufs Jetzt zu schauen, auf diese Punkte.
Es hat für mich auch sehr viel mit Bewusstheit zu tun, auch gerade bei Sprache. Dass man sich einfach bewusst ist, was Sprache auch anrichten kann. Ein falsches Wort zu verwenden oder zu nützen. Welche Verantwortung hat die europäische Gesellschaft heute? Rita, was denkst du, welche Verantwortung hat die europäische Gesellschaft heute im Umgang mit diesen historischen Erben, die du gerade angesprochen hast, aus dem Jahr 1492?
Also ich glaube, das Thema heißt ehrlich sein. Ehrlich sein und das heißt ehrlich erzählen, multiperspektivisch leben und lehren und die Folgen benennen. Was ist denn passiert? Und zwar ohne sich jetzt dann sofort selbst zu hassen und zu sagen, jetzt muss ich mich kasteien oder ich muss jetzt sonst irgendwas machen. In Museen muss man die Provenienzen und die Restitution ernst nehmen. Das ist also nicht etwas, was so immer wieder gesagt wird. In Bildung muss Kolonialismus und Vertreibung als Teil europäischer Geschichte vermittelt werden. Und in Politik müssen globale Asymmetrien nicht moralisch, sondern strukturell adressiert werden. Europa muss lernen, dass Geschichte als Teil seiner Gegenwart zu sehen ist. Das ist also nicht irgendwas. Das betrifft Lehrpläne, öffentliche Erinnerung, Umgang mit Minderheiten, internationale Partnerschaften. Verantwortung heißt nicht, sich schuldig zu fühlen, sondern handlungsfähig zu werden. Zuhören, reparieren womöglich und verhindern, das ist das Wichtige, das alte Muster, Homogenisierung, Entmenschlichung, Gewaltlegitimation, erneut salonfähig werden. Und genau die drei Begriffe, die sind so wichtig. Homogenisierung, es taucht immer wieder auch im europäischen Raum. Entmenschlichung, wir sprechen von Würde des Menschen ist unantastbar und es taucht überall auf. Und die Gewaltlegitimation, dazu habe ich jetzt ein Recht. Also ich glaube, das ist das, was wir unbedingt achten und beachten müssen.
Als du jetzt diese Verbindung zwischen Bildung, Kultur und Politik auch angesprochen hast, habe ich eine Erinnerung bekommen über einen oder zu einem Podcast, den ich führen durfte mit Martin Puchner, der ja Professor in Harvard ist und der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Kultur, eine neue Geschichte der Welt. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Es ist absolut lesenswert und ich finde, er geht in diesem Buch auch wunderbar darauf ein, wie eben Kultur A-Geschichte macht und wie sie vieles auch vernetzt. Dadurch natürlich auch durch die Vernetzung Knoten entstehen können. Dann kommen wir zu der Verknotung, was du am Anfang angesprochen hast. Und eben auch diese Verantwortung, die Kultur damit auch hat. Und wieder auch wir Menschen.
Deshalb ein kurzer Einschwenker. Kultur kommt ja von Cholere, ein altes lateinisches Wort. Und wenn man das dann so vor knapp 60 Jahren im Vokabelbuch lernte, dann waren die drei deutschen Worte, die zu Cholere standen, bebauen, ehren, pflegen. Also den Acker bebauen, aber es ist eben auch ehren und es pflegen. Mhm. Also es ist etwas, wo man eine hohe Erwartung an sich selber stellen muss, wenn man etwas pflegt, wenn man etwas ehrt, wenn man mit etwas mit Bebauung ist, dann ist das fast wie ein heiliger Akt. Das ist nicht etwas, was so so mal so irgendwie abgespielt wird. Und von daher glaube ich, die Kultur hat da eine mehr als Aufgabe. Es ist auch nicht das Gegenstück zur Natur, aber die Natur muss bebaut und geehrt und gepflegt werden, damit Kultur einen Einsatz hat.
Ich finde, das hat viel mit Demut auch und Dankbarkeit zu tun.
Genau, genau.
Wenn wir jetzt nochmal diesen Blick auf dieses Jahr 1492 nehmen, Frieda, was denkst du, wer profitiert von der Weltordnung, von dieser neuen Weltordnung, die danach entstanden ist, wer hat davon profitiert und wer hat verloren?
Also die Gewinner, das ist ganz klar, die Krone. Das war die spanische Krone, die plötzlich ganz groß war. Und die ist ja bereichert worden durch die Habsburger, die ich schon vorhin kurz mit Fugger Einfluss erzählte. Dann die Eliten, dazu gehörten eindeutig auch die Kirchen. Der Machteinfluss der Kirche ist in 1492 gigantisch. Man darf nicht vergessen, der Papst zu der Zeit war aus der Iberischen Halbinsel. Der hat dann auch mehr oder minder so eine Art Schnitt gelegt, wo die Grenze zwischen Portugal und Spanien ist. Deshalb ist Portugiesisch in Brasilien und Spanisch in den anderen südamerikanischen Ländern. Also da war eine Deutungshoheit und eine Missionierungshoheit und imperiale Netzwerke. Das ist nämlich das Thema, dass die Habsburger dann mit diesen Spaniern über Verheiratungspolitik sich sehr eng verbandelt haben. Das waren die Gewinner. Mhm. Verlierer waren durchgehend Minderheiten, Kulturen, die nicht aus dem Kern waren, Wissensräume, Verbrennen von 1 Million Bücher und letztlich damit auch Zukunftschancen. Weil die Befruchtung durch die anderen Geister, durch die anderen Ideen, durch die anderen Impulsgeber waren weg. Und damit kommt eigentlich das schlimme Endergebnis zustande. Am Ende verlieren alle. Mhm. Es ist nur eine zeitversetzte Betrachtung. Die Bedeutungshöhe nimmt dann irgendwann auch wieder ab.
Also wenn du sagst, dass so viele Bücher verbrannt wurden, dann blutet ja mein Herz. Ich bin ja so ein bisschen der Lesenerd, wo ich dann denke, wow, was tun wir Menschen uns auch an? Was tun wir der Geschichte, der Vergangenheit auch an? Und vor allem ein Buch zu schreiben, ist ja auch ziemlich viel Aufwand. Also jeder, der mal ein Buch geschrieben hat, der weiß ja, was da dahinter steckt.
Ja.
Wie siehst du denn dieses Jahr 1492, das ich jetzt so aus deinen Erfahrung eher als negativ, ehrlich gesagt, wahrnehme. Und ich spüre da auch so ein bisschen eine Traurigkeit in mir hochkommen, wenn ich so dir zuhöre, was wir Menschen damals schon verbockt haben, wenn ich es mal mit Neudeutsch sagen darf. Aber wie siehst du 1492? Ist es eher ein Beginn oder ein Ende oder vielleicht beides?
Beides. Eindeutig beides. Weil in dem Knoten ist das Ende einer Welt der Koexistenz. In Spanien gab es fast 800 Jahre lang Muslime. Und es gab zu der Zeit, 1492, schon rund 1500 Jahre Juden. Und es gab seit ungefähr rund 1000 Jahre Christen. Und die haben miteinander gelebt. Ja, es gab mal immer auch wieder eine Auseinandersetzung, aber es war im Wesentlichen eine Koexistenz mit Höhen und Tiefen. Wie in jeder Familie, wie in jedem anderen Land. Und diese Koexistenz hat gut funktioniert. Bei allen hin und wieder mal mehr und besser. Und das ist zerstört worden. Und es ist der Beginn einer Welt der globalen Macht. Weltumspannend, wie schon das Wort global sagt. Es ist der Globus, es ist nicht ein Teil. Und was ja dann dahin geführt hat, dass zur Zeit von Karl V. er ein Reich geleitet hat, wo die Sonne nicht unterging. Weil es ging im Prinzip rings um den Erdball. Und diese globalen Mächte, das ist eigentlich eine Erfindung, die erst aus der Zeit stammt. Mhm. Die Römer waren ein großes Reich. Die Perser waren ein großes Reich. Alexander hat ein großes Reich gemacht. Aber es war nie weltumspannend. Das ist das erste Mal, was passiert ist. Und aus diesem globalen Impuls des Jahres 1492 existieren wir bis heute. Und deshalb ist das auch für uns heute immer noch das Kernthema. Dass sich gerade Dinge verschieben, ist wieder eine ganz andere Thematik. Und die wird sich auch noch sehr, sehr stark über die nächsten 20 Jahre ausbreiten. Aber erstmal, es war beides. Es war Ende einer Welt der Koexistenz und es war Beginn einer globalen Macht. Und da steckt das Bild drin, Dominanz. Mhm.
Dominanz und nichts Menschliches ist uns fremd.
Ja. Ja.
Friede, ich habe jetzt verstanden, 1492 war ein Knotenpunkt. Okay, Haken dran. Stehen wir heute wieder an einem Knotenpunkt?
Eindeutige, kurze Antwort, ja. Wir haben Themen, die im Prinzip identisch sind mit anderen Auswirkungen und anderen Auslösern. Wir haben Migration, so wie die sephardischen Juden vertrieben wurden, migrieren mussten. So haben wir heute Migration, weil Menschen auch aus anderen Gegenden in der Welt weglaufen müssen. Wir haben das Thema der Identität, die Homogenisierung, die Vereinheitlichung, der Verdacht Jemand ist nicht Loyalität. Da ist die Identität. Religion, wir sehen es ganz deutlich, die aktuellen Hasstiraden auf Juden, die antisemitischen Ausuferungen. Und es wird nicht auf Juden beschränkt sein. Es wird auch anti-islamisches und auch antichristliches geben. Wir kriegen gar nicht mit, wie gerade in Afrika tausende Christen getötet werden, weil es hat nicht die Bedeutung oder nicht die entsprechende Wahrnehmungsrelevanz wie das, was alles nur in Israel und Palästina passiert. Das Thema Macht sehen wir, wie sehr aus autokratischen Strukturen sich versteift und entwickelt. Und wir haben wieder eine Sprachkontrolle. Wenn wir also sagen, das muss die richtige Sprache sein, es muss richtig formuliert sein, es wird über Sprache wieder eingegriffen. Ob das jetzt immer richtig ist oder falsch ist, das will ich gar nicht bewerten. Aber es ist sehr, sehr schön zu beobachten, wie über Sprache Einflussnahme erfolgt. Es wird ein Gesetz geändert, nur mit einem anderen Namen und schon glaubt man, es ist besser. Das ist doch zu kurz gesprungen. Das ist doch am Ende Etikettenschwindel. Also von daher, wir haben ähnliche Themen. Und die Frage ist nicht, ob wir an einem Knoten stehen, sondern wir haben eigentlich die Frage für uns zu klären, die Aufgabe zu klären, wie wir den lösen. Denn wenn wir uns dem nicht stellen, also wenn wir da nicht Verantwortung übernehmen, dann wird es wieder von einer kleinen Gruppe, die Kontrolle darüber entwickelt und Kontrolle haben will, für uns alle entschieden. Und das kann sehr bitter sein.
Du hast es gerade gesagt, wenn wir uns dem Knoten nicht stellen. Bei dem Wir habe ich jetzt mal unterstellt, du meinst Europa, korrekt?
Ja.
Ja. Und dann weiter gefragt, welche Verantwortung hat denn Europa heute im Umgang eben mit dem historischen Erbe von 1492?
Also die Kernverantwortung, die Europa hat, wenn man auf das Jahr 1492 schaut, ist, dass es nicht nur ein Moment des Aufbruchs war, der gerne erzählt wird, sondern eben ein Moment von Gewalt, Vertreibung, Entwertung. Und dieses Erbe wirkt bis heute fort in globalen Ungleichheiten, in Migrationsbewegungen, in kulturellen Hierarchien. Und Verantwortung heißt dabei nicht, sich moralisch zu überheben und permanent schuldig zu fühlen, sondern heißt, in der Bildung Geschichte multiperspektivisch zu lehren. Das ist ein Lehrauftrag und nicht nur als Erfolgserzählung. Und in der Kultur Räume für Erinnerung zu schaffen und Provenienzen zu klären und verdrängte Stimmen hörbar zu machen. Provenienzen klären heißt nicht, dass man es sofort zurückgeben muss, aber ehrlich damit umgehen. Und in der Politik historische Ursachen heutiger Ungleichgewichte mitzudenken und nicht nur Symptome zu verwalten. Das sind schlechte Ärzte, die am Ende nur irgendwas machen, wenn man nicht weiß, was ist denn die Anamnese, was steckt denn dahinter. Europa muss lernen, mit seiner Geschichte ehrlich und erwachsen umzugehen. Weder sie zu verklären, noch sie zu verdrängen. Dieses Nüchterne betrachten müssen, das ist eine große Herausforderung. Kleines Beispiel. Die Schlacht von Tours-en-Poitiers 732, die ist bis vor kurzer Zeit immer erzählt worden, da hat Karl der Martell, der Großvater von Karl dem Großen, die Mauren zurückgeschlagen. Der hat da das christliche Europa vor den Arabern geschützt. Das waren keine offiziellen Leute, die da aufeinander getroffen sind. Aber es ist eine wunderbare Geschichte. Also damit ehrlich umgehen und sagen, was waren wirklich die Umstände, was waren wirklich die Voraussetzungen und ist es so eine heroische, zu erzählende Geschichte? Ja. Wenn 1492 etwas lehrt, dann Gesellschaften scheitern nicht an Vielfalt, sie scheitern daran, dass sie und wie sie mit Vielfalt umgehen. Mhm. Die Verantwortung Europas liegt darin, aus der Geschichte Handlungsfähigkeit zu gewinnen, nicht neue Mythen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wir sind so oft im Erzählen und so selten im Tun. Wenn wir es schaffen würden, in Handlungsfähigkeit zu kommen, dann würde Europa Gigantisches gewinnen.
Und das, du hast jetzt mehrmals Ehrlichkeit auch angesprochen. Das hat eben wieder auch was mit Wachsein zu tun, was du vorher angesprochen hast, ne? Und dann hast du jetzt wieder über Bildung, über Lehre gesprochen, was mich natürlich auch wieder zu Kunst und Kultur bringt, was wir vorher schon besprochen haben. Was mich jetzt zu einer mutigen Frage an dich führt, wenn du eine Ausstellung zu 1492 kuratieren könntest und dürftest, was müsste darin dann auf jeden Fall für dich darin vorkommen, in dieser Ausstellung?
Also es wäre erstmal so von der Metaebene die vier Ereignisse mit konkreten Elementen und das in eine Relation setzen zu vorher und nachher und als letztes in den Spiegel schauen. Also ich würde anfangen damit, Granada, was war am 2. Januar 1492? Wie haben es die einen und die anderen erlebt? Wie hat Boabdil, der die Kapitulation unterschrieben hat, das erlebt, der arme Kerl, der am Ende ja dann doch alles verloren hat? Und wie ist das Alhambra-Edikt entstanden? Nicht zu vergessen, die Belagerung wurde finanziert von zwei jüdischen Finanziers, die vom Alhambra-Dekret genauso betroffen waren. Sie mussten das Land verlassen oder konvertieren. Keine Gnade. Ich würde das Original von Nebrichas Grammatik von 1492 ausstellen. Zeigen, das ist kein Hirngespinst. Das hat sich nicht irgendwie der Frieder Löhre als Kurator ausgedacht, als eine schöne Geschichte ist, sondern es ist existiert. Es ist da, schwarz auf weiß im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde den Kolumbus aus mehreren Perspektiven darstellen. Es war toll, als ich da das letzte Mal in Spanien wanderte, wurde ein Bericht im Fernsehen gesendet, dass Kolumbus vielleicht Jude war. Es gibt DNA-Spuren, die das an sich angeblich sogar beweisen. Also, wer war dieser Kolumbus? Und ich würde ihn da mal gegenüberstellen der Thematik, warum haben die Portugiesen ihn nicht finanziert? Weil die Portugiesen schon längst den Weg nach Indien gefunden hatten. Er war nämlich um Afrika herum. Also es gab nicht nur einen Weg und es waren von daher die Eroberung des Westens nur eine Perspektive. Also man könnte auch Kolumbus dann eben in einer anderen Relation sein. Also mehrere Perspektiven auf diesen Menschen. Er war übrigens nach seiner zweiten Reise nicht mehr so geschätzt, obwohl er noch mehrmals gereist ist. Er hat sich vielleicht auch selbst bereichert. Er hat aber auch vielleicht Themen geschickt umformuliert. Derjenige, der als erster angeblich das neue Land gesehen hat, war zufällig jemand aus Triana. Und Triana ist ein Ortsteil von Sevilla. Und Triana war der Sitz der Inquisition. Also Kolumbus hat unter Umständen da jemand genannt, der es gar nicht war, um auch vielleicht da eine Sicherheit zu haben. Also das mal alles so darstellen. Und dann die Stimmen der Vertriebenen. Was sagen Muslime? Was sagen auch die Indigenen, die gelitten haben? Was sagen die Sepharden? Und dann die Karten. Wie sah die Welt vorher aus? Wie sah die Welt nachher aus? Wie waren die Verschiebungen? Und zum Schluss stehen wir alle im Spiegelraum. Was davon wirkt nicht bis heute, sondern wirkt heute. Mhm. Heute. Um zu sagen, jetzt gucke ich in den Spiegel und nehme beim Verlassen des Museums, beim Verlassen der Ausstellung meine Aufgaben mit. Mhm. Das wäre so der Gedankengang.
Eben für die Zukunft, ne?
Ja.
Weil du sagst, bis heute, nein, es wirkt heute. Und dann eben auch, wie wirkt es in die Zukunft? Ja.
Genau.
Was wünschst du dir, Frieda? Was wünschst du dir, was Menschen aus der Auseinandersetzung mit 1492, also auch aus unserem Gespräch, mitnehmen sollen?
Also, ich bin ein großer Anhänger vom Thema Haltung. Innere Haltung ist etwas, was uns auszeichnet. Und ich finde, 1492 zwingt uns zu einer Haltung. Und zwar nicht zu Schuld, sondern zu Verantwortung. Nicht zu Anklage, sondern zu Wachheit. Wenn wir Verantwortung und Wachheit leben und ausprägen als Haltung, dann sind wir auf einem Weg, damit schrittweise vorwärts zu kommen.
Hm. Wunderbar, danke. Frieda, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du zum Thema 1492 gerne beantwortet hättest?
Du hast 1492 eigentlich wunderbar abgedeckt, aber es gibt ein Thema, das würde ich gerne einbringen, nämlich ich habe ja ganz zu Beginn mal die Habsburger erwähnt und die tauchen ja immer wieder auf. Und da hat Maximilian der Erste was Unglaubliches geschaffen. Er hat nämlich dieses berühmte Tu Felix aus der Nobe, du glückliches Österreich, du heiratest, statt Kriege zu führen. Und er hat 1496, 97 seine beiden Kinder mit den Kindern der spanischen Herrscher, die damals noch nicht in Spanien war, sondern Kastilien und Aragon, verheiratet. Maximilian hat Johanna geheiratet. Die da hat den Nachnamen die Wahnsinnige bekam. Und seine Tochter hat den Thronfolger von Spanien, Philipp den Schönen, geheiratet. Aus der Beziehung zwischen Philipp und Johanna ist Karl der Fünfte entstanden, der in Spanien interessanterweise Karl der Erste heißt, weil er gilt als der erste spanische König. Und diese Konstellation ist das Spannende, durch dieses Zusammenführen dieser beiden Blöcke der Habsburger und der kastilisch-aragonesischen Linie, die hat eigentlich ein Bündnis entwickelt, was entstanden ist aus einem Bündnis gegen Frankreich. Weil der französische König hat sich gegen eine bevorstehende Ehe mit dieser Margarete, die dann den Philipp geheiratet hat, ausgesprochen. Das war der Grundstein. Also hätten der französische zukünftige König dieser Margarete, die auf diese Ehe hin in Frankreich sogar schon ausgebildet wurde, mit 3 Jahren war sie versprochen worden, hätte er diese Ehe eingehen müssen oder können oder sollen, wie auch immer, wäre vieles von dem, was jetzt passiert ist, anders gelaufen. In kurzen Worten, dieser Philipp der Schöne ist früh vollendet gestorben. Dadurch war plötzlich Johanna die Thronerbin. Und deshalb ist es schon spannend zu sehen, wie dann darüber Karl aus dieser Habsburger Linie der neue große Machthaber war. Und damit bekam der Knoten so als Wurzel gewaltige Sprossen.
Mhm. Und was ich jetzt auch interessant finde, ich habe jetzt gerade, als du erzählt hast, dass eben die Habsburger nicht Kriege machen wollten, sondern eben durch Liebe, also durch Heirat, Bündnisse kreieren wollten, da fällt mir Woodstock ein. Dass der 68er, die eben auch schon sagten oder damals sagten, make love no war.
Ja.
Also wo ich dann auch denke, ja gut, es wiederholt sich doch alles immer wieder. Deswegen dürfen wir schon hinschauen, um für die Zukunft etwas zu erkennen und zu formen. Denke ich, das ist dann doch auch unsere Verantwortung. Frieda, ich beende den Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop, das kennst du schon. Das heißt, ich formuliere Sätze an, häufig vielleicht auch nur mit einem Wort, und du vollendest die Sätze.
Ja.
Bei dir mache ich mir jetzt keine Gedanken, dass sie grammatikalisch nicht korrekt sein könnten, weil du sehr, sehr eloquent bist. Deswegen würde ich einfach mal beginnen. Bist du einverstanden? Bist du ready?
Ich bin einverstanden, ja.
Ja, wunderbar. Frieda, Menschen
sind mehr als Identitäten.
Europa
ist ein Lernraum, kein Besitz.
Es ist an der Zeit,
zuzuhören, bevor wir ordnen.
Ich danke dir, Frieda.
Es war mir eine große Freude, Claudia.
Mach's gut. Ich sag einfach mal bis bald, denn es wird bestimmt wieder einen Podcast mit dir geben. Da gehe ich ganz stark von aus. Danke.
Dankeschön. Tschüss.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?